Wer bin ich? Ich weiß nicht, wer von euch dieses Gesellschaftsspiel kennt. Also das ist so, seit meiner Kindheit haben wir das immer wieder gespielt. Jede Person kriegt einen Zettel, schreibt irgendeine Person drauf, irgendeine Bekannte, vielleicht aus dem Bekanntenkreis, vielleicht irgendeine große Persönlichkeit. Und dann wird dieser Zettel seinem rechten oder linken Nachbarn auf die Stirn geklebt und ich muss dann versuchen zu erraten, wer ich bin. Und indem ich gezielte, kluge Fragen stelle, Ja-Nein-Fragen stelle, muss ich dann darauf kommen, welche Identität ich habe. Und ich finde es spannend, dass dieses Spiel tatsächlich sehr viel mehr mit unserem Leben zu tun hat, als wir es vielleicht denken. Es spiegelt nämlich auf eine ganz einfache Art und Weise wider, was eine der grundlegendsten Fragen unserer Existenz ist. Nämlich die Frage, wer bin ich wirklich? Immer wieder stellen wir uns im Leben diese Fragen nach dem, wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Wo gehe ich hin? Was ist Sinn und Ziel meines Lebens? Und diese Fragen nach Identität und Zugehörigkeit sind tief verwurzelt und prägen unser ganzes Selbstverständnis und unseren ganzen Lebensweg. Und die Suche, sie ist nicht neu. Sie ist nicht erst jetzt im 21. Jahrhundert aufgekommen, sondern wir lesen schon in der Bibel bei Mose, er fragt auch, wer bin ich, dass ich jetzt zum Pharao gehen soll. Also auch da, er sagt, ich weiß nicht ganz, ob das wirklich zu mir passt. Und diese Frage nach dem eigenen Ich und dem Platz in der Welt sind so tief in uns verankert und sie beschäftigen uns. Und gerade in einer Zeit, wo wir voller Unsicherheiten um uns herum leben, Kriege, die ausgebrochen sind. Ich meine, Corona ist gar nicht so lange her, wir vergessen das so schnell, aber wir sind in einer Zeit, in einem Zeitalter voller Wechsel und da suchen wir nach dem Halt in uns selber, zu wissen, wer wir sind. Aber eine andere Frage, die uns dabei auch immer beschäftigt, ist immer die Frage, wer ist überhaupt mein Gegenüber? Mit wem habe ich es zu tun? Weil Tatsache ist, dass unsere Identität sehr stark davon abhängt von unseren Gegenübern, von unserem sozialen Umfeld. Das können wir nicht voneinander abkoppeln. Und heute wollen wir uns in der Predigt mit genau dieser Frage beschäftigen. Wer bin ich? Wer bin ich in meinem Umfeld? Und wie kann ich überhaupt das herausfinden? Und inmitten dieser Suche hat Ostern eine ganz, ganz zentrale Bedeutung. Denn an Ostern finden wir die zentrale Person, nämlich Jesus. Und die Meinungen über Jesus sind sehr vielfältig. Man hört alles auf der Straße. Die einen halten ihn für einen tollen Lehrer. Also gerade wenn ihr an die Uni geht, dann werdet ihr viel darüber lernen, dass Jesus einfach sehr weise Dinge gesagt hat und dass es einfach wertvoll ist, auf diesen Mann zu hören. Dann gibt es aber auch andere, wie zum Beispiel die Muslime oder die Juden, die halten Jesus für einen unglaublichen Propheten, der Besonderes getan hat und ein besonderer Mensch war, vielleicht sogar der größte Mensch, der je gelebt hat. Und dann gibt es aber auch andere, die halten ihn für einen Hochstapler oder vielleicht auch für ein Hirngespinst. Aber wir wollen uns auch fragen, wer war Jesus und was hat das mit meinem Leben zu tun? Denn ich bin überzeugt, dass Ostern und meine Identität und nicht nur meine, sondern auch deine, die Identität von jedem Menschen so eng zusammenhängen, dass wir das nicht voneinander trennen sollten. Und wenn wir das trennen, dass wir dann zu Problemen kommen. Wir wollen uns heute eine Person anschauen, die eigentlich erstmal nichts mit Ostern zu tun hat. Ja, sie hat Ostern nicht mal erlebt. Und zwar spreche ich von Johannes dem Täufer. Und das Spannende ist, ich habe mich in letzter Zeit mit dem Johannesevangelium beschäftigt und was mir aufgefallen ist, ist dieses so Selbstverständnis und die Klarheit, die Johannes über seine eigene Identität hat. Und deswegen wollen wir in diesen Text reingucken. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag gerne auf im Johannesevangelium, das erste Kapitel, die Verse 19 bis 28. In welcher Weise Johannes auf ihn hinwies, macht folgende Begebenheit deutlich. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Hier haben wir die Frage, wer bist du, wer bin ich? Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann, wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er, der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes antwortete, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Es waren aber auch Abgesandte der Pharisäer gekommen. Sie fragten ihn, wenn du weder der Messias bist, noch Elia, noch der verheißene Prophet, warum taufst du dann? Ich taufe mit Wasser, erwiderte Johannes. Aber inmitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Er ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Diese Begebenheit spielte sich in Bethanien ab, einer Ortschaft auf der Ostseite des Jordans, wo Johannes taufte. Ich finde es so beeindruckend, mit was für einer Sicherheit Johannes der Täufer hier über seine eigene Identität mit anderen Menschen spricht. Entgegen aller anderen Vermutungen, entgegen der ganzen Spekulationen, ist ihm ganz bewusst, wer bin ich und was ist mein Auftrag, was ist der Platz in dieser Welt für mich. Und das ist schon interessant, weil viele Menschen kamen zu ihm mit verschiedenen Vorstellungen und damit natürlich auch verbunden mit vielen Erwartungen. Und Johannes hätte das ja auch alles annehmen können und möglicherweise hätte er davon profitieren können. Aber er weiß, wer er ist und wo er hingehört. Und gerade für die religiöse Elite ist ja auch die Frage, warum waren die überhaupt da? Warum ist denen so wichtig zu fragen, wer das ist? Naja, dadurch, dass Johannes Menschen taufte, hatte er schon paar Dinge an sich, die darauf hindeuten könnten, dass er entweder der Messias ist oder dass er glaubt, der Messias zu sein. Und um das Volk zu schützen oder halt auch um ihn vielleicht zu unterstützen, ging es für sie darum, wir gucken uns ihn an, was macht er und danach müssen wir ihn bewerten. Wir müssen wissen, wer ist das? Wer bist du? Und was sagt Johannes? Wer ist er? Johannes selbst bezeichnet sich als die Stimme eines Rufenden in der Wüste, ebnet den Weg für den Herrn. Das finde ich so toll. Johannes versteht sich nicht als den Hauptcharakter der Geschichte, sondern er ist der Nebencharakter, der Nebendarsteller, der Vorbereiter auf Gott selbst. Vor kurzem liefen die Oscars und bei den Oscars wird auch immer ein Oscar für den Hauptcharakter gegeben und es gibt auch für die Nebencharaktere. Und die laufen so nebenbei. Der Fokus liegt immer auf dem Hauptcharakter. Und so ist es auch hier bei Johannes. Johannes ordnet sich eben daneben ein. Er ist nur Nebendarsteller und ist derjenige, der den roten Teppich ausbreitet und nicht derjenige, der über ihn geht. Damals war es ganz natürliche Praxis, dass der König, wenn er von Stadt zu Stadt gereist ist und sein Volk besucht hat, dass vor ihm ein Herold gegangen ist. Und dieser Herold hat eben den Menschen quasi sie schon mal darauf vorbereitet, hey Leute, der König kommt gleich, macht euch bereit. Seid bereit, wenn der König kommt, weil oft ist man in seinem Alltag, man arbeitet irgendwas, es ging darum, hey, ich habe jetzt noch die Möglichkeit, den Staub abzuklopfen, mich bereit zu machen und den König zu sehen. Und darum geht es Johannes hier. Genau darum eben, Johannes ist der Herold, der vorgeht und er sagt, hey Leute, der König kommt bald, macht euch bereit. Kehrt schon mal um von euren bösen Wegen, die ihr in eurem Leben habt und fangt an, Gutes zu tun, weil der große König kommt. Und dieses Selbstverständnis als Diener Gottes, das wird nochmal am Ende unseres Textes klarer, weil er sagt auch nochmal, als die Pharisäer ihn fragen, warum taufst du dann? Dann ist seine Antwort, hey, ich taufe nur mit Wasser, aber es kommt da einer, der ist so viel größer als ich, ich bin nicht einmal wert, ihm die Sandalen zu lösen. Und ihr müsst wissen, das hat noch einen kulturellen Hintergrund. Damals war es so, dass in vielen Haushalten, gerade die etwas wohlhabenderen, waren Sklaven. Und die niedrigste Aufgabe eines Sklaven, also bei Sklaven gab es auch quasi eine Rangordnung und es gab bessere und schlechtere Arbeit. Und der niedrigste Sklave, wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat die Füße geputzt. So, heutzutage, ich meine, in Schuhen sind jetzt unsere Füße auch nicht so angenehm nach einem langen Tag, aber müsst überlegen, damals sehr staubig, mit Sandalen rumgelaufen. Das war schon nicht so schön, diese Arbeit. Und Johannes sagt, hey, ich bin nicht einmal würdig, die niedrigste Arbeit eines Sklaven an dem zu verrichten, der nach mir kommt. Und ich finde das so unglaublich, dass Johannes sich hier eben im Verhältnis zu Jesus einordnet. Er ist nicht nur alleinstehend, er könnte ja sagen, ja, ich bin die Stimme, ich bereite alle vor, ich bin derjenige, der hier vorne steht, ich bin der Prediger, ich spreche zu euch. Und Johannes sagt, nein, versteht mich nicht falsch, ich bin ein Niemand, ich bin nichts im Vergleich zu dem, der kommt. Vergesst mich, ich bin überhaupt nicht wichtig. Achtet auf den, der nach mir kommt. Und das führt Johannes auch nochmal im dritten Kapitel, haben wir auch nochmal eine Begebenheit im Johannesevangelium, wo wir über Johannes den Täufer etwas hören. Und dort erzählt er auch nochmal was Spannendes. Da fängt Jesus nämlich schon an, mit seinen Jüngern zu taufen. Und dann kommen die Schüler des Johannes zu ihm und sagen, hey, der Jesus, der tauft jetzt und der nimmt dir die Leute quasi weg, das geht doch nicht. Und Johannes sagt zu ihnen, ganz ehrlich, auf einer Hochzeit, da achten alle auf den Braut und die Bräutigam und sie sind Zentrum dieses Geschehens. Und der Freund des Bräutigams, der Trauzeuge, der steht daneben, den nimmt keiner wahr, aber er ist Teilhaber und sieht das und freut sich. Und dann sagt er einen ganz, ganz berühmten Satz. Er sagt, Jesus, quasi in meinen eigenen Worten sage ich das kurz, Jesus, er muss zunehmen, also er muss weiter wachsen, seine Bewegung muss wachsen, meine Bewegung, ich muss weiter abnehmen. So, es geht um Jesus, er arbeitet zu Jesus hin. Und hier sehen wir, Johannes ist ganz klar, wer bin ich? Ich bin nichts im Verhältnis zu Jesus. Ich bin auch nur ein Mensch, der genauso wie ihr etwas braucht. Und genauso wie ihr schwach bin. Aber auch, ich weiß, was mein Auftrag ist. Ich habe nicht den Auftrag, jetzt der große Verkündiger zu sein, der jetzt im Mittelpunkt steht. Nein, ich bin derjenige, der den Lichtstrahl auf jemand anderen richtet und ihn in den Mittelpunkt zu rücken. Hier an dieser Stelle will ich nochmal kurz stehen bleiben und einen kleinen Exkurs machen, weil hier kann eine Frage von manchen Bibelkritikern kommen. Und zwar ist es nämlich so, dass hier die Möglichkeit besteht, dass die Bibel sich vielleicht widerspricht. Denn Johannes verneint die Vorstellung der Juden, dass er der Elia ist. Wenn wir aber in Matthäus 11, Vers 14 schauen oder in Lukas 1, Vers 17, also beide Stellen, weisen darauf hin, dass sowohl Jesus als auch das Wort Gottes schon Johannes als den Elia bezeichnet. Und jetzt ist halt die Frage, wenn Jesus sagt, Johannes ist der Elia, Johannes der Täufer, warum sagt er selber dann von sich, er ist nicht der Elia? So, und es gibt drei Möglichkeiten. Entweder die Bibel vertut sich und da sind ein paar Verwechslungen und irgendwas ist falsch da drin. Möglichkeit Nummer zwei, Johannes weiß gar nicht, dass er der Elia ist und er hat ein Problem mit seiner Identität, ihm ist das nicht so ganz bewusst. Oder es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, da wollen wir gleich darüber sprechen. So, die Frage, widerspricht sich die Bibel? Wir müssen wissen, das Johannesevangelium ist das Evangelium, was zuletzt geschrieben wurde. Auch sehr spät, wahrscheinlich so um 80, 90 nach Christus. Währenddessen waren alle anderen Evangelien schon lange geschrieben und auch schon weitestgehend bekannt. Wir finden das nicht selber in der Bibel, aber wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann lesen wir bei einigen Kirchenvätern darüber, dass Johannes die anderen Evangelien kannte und das ist auch im Bereich des Möglichen und daraufhin dann gesagt hat, hey, das sind gute Werke, aber ich möchte noch was anderes schreiben, um noch einen weiteren Blickwinkel auf Jesus zu geben. Und das, wenn ihr euch mit den Evangelien beschäftigt, werdet ihr auch merken, jedes Evangelium bringt einen anderen Blickwinkel auf Jesus und vervollständigt ein oder erweitert ein wundervolles Bild über diesen Jesus. Und deswegen wäre das ja ein grober Fehler von Johannes, wenn er sagen würde, ja, ich schreibe das jetzt anders als die anderen. Das wäre ihm bestimmt aufgefallen. Die Frage ist, wie können wir das dann erklären? Was bedeutet es? Es gibt einen Schlüsselsatz, den Jesus in der Identifikation von Johannes dem Täufer sagt, den wir nicht übersehen dürfen. Er sagt, und wenn ihr es annehmen wollt, also er spricht zu einer Menschenmenge, wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia. Mit anderen Worten, die Identifizierung des Johannes des Täufers beruht nicht darauf, dass er Elia als reinkarnierter Mensch ist. Er ist eine individuelle Person. Er ist nicht Elia, der von den Toten auferstanden ist, der alte Prophet, sondern er ist ein eigenständiger Mensch. Aber auch das Lukas-Evangelium spricht davon, dass er in der Kraft des Elia kommt. Das heißt, Gott hat ihn auf eine besondere Art und Weise dazu befähigt, als Elia zu handeln. Und für diejenigen, die bereit waren, eben an Jesus zu glauben, fungierte Johannes, der Täufer, als Elia, der quasi verkündigt und die Menschen darauf vorbereitet und zum Veränderungsprozess beiträgt. Und genau hier ist einfach dieser Knackpunkt. Johannes, der Täufer, ist nicht Elia in Person, aber er spricht in der Kraft des Elia. Und ich denke, warum er es wahrscheinlich auch verneint, ist, dass die Leute ihn vielleicht zu sehr überhöhen, wenn er sagt, ja, ich bin Elia. Ich bin der Elia aus dem Alten Testament. Die Gefahr besteht, dass Menschen, oder wir Menschen machen das ganz oft, wir stellen dann Leute auf ein Podest und gucken auf sie drauf und geben ihnen die Ehre, weil sie ja so toll und unglaublich sind und so weiter. Aber ich glaube, deswegen verneint das Johannes, weil ihm klar ist, ich bin nicht wirklich der Elia. Und wenn ich sage, ich bin der Elia, dann habe ich hier ein Problem, weil dann gucken die nur noch auf mich und nicht mehr auf den, der nach mir kommt. Wir sehen, Johannes ist sich seiner Identität bewusst. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die für uns auch noch wichtig ist. Wir wissen jetzt, wer Johannes war, aber wer bin ich jetzt? Wie komme ich oder wie hat Johannes es geschafft, sich seiner Identität so bewusst zu sein? Dazu lesen wir nämlich noch eine andere Bibelstelle ganz kurz. In Lukas 3, Vers 2 finden wir nämlich einen ganz, ganz spannenden Nebensatz. Und zwar lesen wir, da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Und das ist so ein unscheinbarer Satz in einer Erzählung, die ganz, ganz schnell untergeht. Aber dieser Vers, er verrät uns zwei wichtige Voraussetzungen, um uns unserer Identität bewusst zu werden. Das erste ist, wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott, um uns unserer Identität wirklich bewusst zu werden. Ohne Gott haben wir Menschen keine Ahnung, wer wir sind. Wir haben keine Ahnung, woher wir kommen und wozu wir leben. Allein, lass uns mal den Sinn des Lebens betrachten. Woher wollen wir wissen, was der Sinn unseres Lebens ist? Ohne Gott gibt es keinen objektiven Grund, warum du hier bist. Es ist Zufall, nicht mehr. Also wenn wir nur nach Biologie gehen, dann ist alles aus Zufall entstanden und es gibt keinen Sinn, warum du da bist. Es ist egal, du bist eigentlich irrelevant. Und außerdem, und das kommt noch dazu, dein Leben hat auch keinen Wert. Und das hört sich hart an und man denkt so, hä, warum soll mein Leben wertlos sein? Du bist einer von Milliarden Menschen. Warum solltest du wichtig sein? Du bist einfach nur Parzellen. So, alles besteht aus Zellen und genauso bestehst auch du nur aus Zellen. Und es gibt keinen Zweck für dein Leben. Wozu sollst du denn leben? Weil selbst das, was du bewegen kannst, hat nicht so viele Auswirkungen. Alles, selbst unsere Welt zu retten durch Klimawandel, Veränderung oder sonst etwas, wird nicht funktionieren, weil irgendwann bist du tot und spätestens, wenn sich durch die Ausdehnung unseres Universums die Energie in Wärme umwandelt und alles erkaltet, werden wir alle aussterben. Also das Ende ist gar nicht so weit. Das sind vielleicht ein paar Milliarden Jahre, aber es wird irgendwann kommen. Und dann ist alles nichts. Alles geht im Nichts unter. Und ohne Gott gibt es einen Zeitpunkt, wo niemand mehr existiert. Keiner wird sich mehr an dich erinnern. Also ich finde das ein unwohles Gefühl, wenn ich so über diese Dinge nachdenke. Und das ist das, was Paulus auch im Korintherbrief sagt, was Jonas vorhin vorgelesen hat. Der Glaube ist sinnlos. Alles ist sinnlos ohne ein Leben nach dem Tod, ohne die Auferstehung danach. Natürlich will ich nicht sagen, und das ist ganz wichtig, dass wenn man nicht an Gott glaubt, nicht auch ein glückliches und ein halbwegs erfülltes Leben führen kann. Aber Tatsache ist, dass Glück und Sinn, die wir uns dann konstruieren, eben nicht objektiv sind, sondern wir müssen uns selber belügen. Wir müssen selber an etwas glauben und vertrauen. Also es gibt keinen wirklichen Atheisten, weil jeder glaubt an irgendetwas, weil unser Glaube bestimmt immer unser Handeln. Und es bedeutet halt, ich muss mir halt einreden, dass mein Leben wirklich einen Sinn hat. Aber ganz ehrlich, offen, objektiv betrachtet, ist unser Leben absurd. Das sagen auch führende atheistische Philosophen wie Sartre und Camus. Sie sagen genau das. Wenn wir über das Leben nachdenken und wirklich alles ganz genau betrachten, dann müssen wir zugeben, das Leben ist absurd. Und wir leben als Menschen dann in einem Dilemma ohne Gott. Weil wir ohne Gott, wenn wir alles konsequent zu Ende denken würden, was wir meistens nicht machen, weil wir Angst davor haben, dann würden wir merken, dass wir ein trauriges, ein hoffnungsloses und sinnloses Leben haben. Das ist kein Beweis dafür, dass es Gott gibt. Das weiß ich. Das beweist es nicht. Aber es beweist, warum es so wichtig ist, sich zumindest der Frage zu stellen, ob es Gott wirklich gibt und sich die Zeit zu nehmen, sich wirklich auf die Suche zu machen. Weil wenn es Gott gibt, wenn es ihn wirklich gibt, dann haben wir wirklich Hoffnung für unser Leben. Dann haben wir Sinn, er kann uns einen Zweck geben, weil wir wissen, warum hat er uns erschaffen, warum leben wir überhaupt? Der Sinn des Lebens wird klar. Wir verstehen, wozu leben wir? Johannes verstand das. Ich weiß, wofür ich lebe, wofür ich mein Leben einsetze. Es hat einen höheren Zweck. Und wir sind unendlich wertvoll, weil jeder einzelne von euch, er ist von Gott geschaffen und geliebt. Das ist zumindest, was die Bibel uns über Gott lehrt. Und jetzt auch die Frage, okay, wenn es Gott gibt, wie begegnen wir Gott überhaupt und wie finden wir heraus, was er von uns will, beziehungsweise was er von uns denkt. Johannes, er verbrachte einige Zeit in der Wüste. Und so kommen wir zum zweiten Punkt aus diesem Vers. Das hört sich zwar wie eine Nebeninformation an, dass er in der Wüste war, aber wisst ihr, was es in der Wüste gibt? Richtig, es gibt nichts. Es gibt nur Sand. Und noch mehr Sand, vielleicht mal ein Felsen, aber noch mehr Sand. Und genau hier, wo keine Menschen sind, keine Ablenkung, sondern absolute Stille, in dieser Stille begegnet er Gott. Und das ist so eine wichtige Information. Auch wieder gerade für uns in unserer heutigen Zeit, wo wir ständig irgendwie am Handy rumdaddeln oder sonst von irgendwas abgelenkt sind. Denn Jesus sagt im Matthäusevangelium, dass, als er die Menschen das Beten lernt, sagt, ey, geht zum Beten in eine Kammer, zieht euch zurück. Denn, warum, er argumentiert das auch, Gott ist ein Gott, der im Verborgenen zu finden ist. Gott ist niemand, der sich aufdrängt und sich der ganzen Welt zeigt, sondern Gott wartet still und geduldig im Verborgenen auf dich. Er versteckt sich nicht, aber er möchte sich auch nicht aufdrängen. Und er möchte dir die Wahl überlassen, ob du dir Zeit nehmen willst, ihn zu suchen und zu finden, oder ob du nichts mit ihm zu tun haben willst. Und hier liegt ein Geheimnis, sich wirklich diese Zeit zu nehmen. Und ich möchte dich einladen. Ich weiß nicht, ob du jetzt über die Ostertage auch ein bisschen frei hast. Nimm dir wenigstens einen Tag Zeit. Leg alles auf Seite. Dein Handy, dein Telefon, schalt aus oder geh am besten raus irgendwo und suche die Stille, fernab von Menschen. Und versuche dort Gott zu finden. Ich habe letzte Woche, sind wir mit meiner Frau an die Nordsee gefahren für eine Hochzeit. Und da war auch, wir sind abends losgefahren, der Kleine schlief, meine Frau hat sich dann auch versucht zu schlafen. Und ich habe ganz bewusst im Auto keine Musik, keine Predigt, nichts angemacht, sondern einfach Stille gehabt. Und bin diese A1 300 Kilometer da in den Norden gefahren. Es waren 4 Stunden komplette Stille. Und diese Zeit, das würde ich nicht eintauschen, weil in diesen Zeiten der Stille habe ich ganz besondere Gottesbegegnungen. Weil ich endlich mal Zeit habe, über vieles nachzudenken, was in meinem Leben überhaupt passiert, was mich angeht. Aber vor allem auch, weil ich Gott Zeit gebe, in mein Leben zu reden. Ich sage immer gern, Gott ist ein Gentleman. Er tritt nicht die Tür deines Herzens ein und geht dann einfach rein, sondern er wartet davor, bis du ihn reinbittest. Hast du ihn reingebeten? Hast du dir Zeit genommen für ihn? Und dann eine weitere wichtige Sache natürlich ist Gottes Wort. Johannes ist in der Wüste und empfängt ein Wort Gottes. Heutzutage können wir ganz leicht, und das ist unser Vorteil, dadurch, dass wir so viele Bibeln auch online haben, also keiner kann sagen, ich habe keinen Zugriff auf Bibeln, ihr müsst nur Tablet, Handy, Laptop aufmachen, könnt eben googeln und dann findet ihr unzählige Bibeln, die ihr da lesen könnt. Das ist Wort Gottes, was niedergeschrieben wurde, auch für dein Leben. Und da möchte ich dich einladen, nimm dir die Zeit, dieses Wort Gottes zu lesen. Einmal Stille suchen, aber auch in der Stille Zeit einzuteilen und sagen, hier höre ich jetzt auf Gottes Wort. Und was sind denn so Dinge, die das Wort Gottes über uns Menschen lehrt? Darüber könnten wir wieder eine ganze Predigtreihe machen und deswegen, ich lade dich ein, komm zum Glaubenskurs. Wir werden jetzt bald wieder einen Glaubenskurs starten. Dort werden wir genau darüber sprechen, was lehrt die Bibel über den Menschen. Und ich will schon mal einen kurzen Teaser darauf geben. Also 1, 2 Punkte möchte ich einfach weitergeben, die wir im Glaubenskurs dann vertiefen würden. Das erste ist, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Das heißt, als Gott den Menschen schuf, hat er sich ihn gut gedacht. Und er hatte mit ihm und hat immer noch etwas Gutes vor. Er hat ihm Bedeutung und Sinn gegeben, Verbundenheit und Annahme, Sicherheit und vieles, vieles mehr. Das heißt, Gott hat dich erstmal gut gemacht. Aber dann erzählt uns die Bibel, dass der Mensch ein Problem hat. Denn der Mensch fiel in Sünde. Und Sünde ist so ein altes Wort, wo viele sich gegen aufstreben. Aber eigentlich heißt es, wir haben unser Ziel verfehlt. Wir haben den Sinn des Lebens, den uns der Schöpfer eigentlich gegeben hat, nicht mehr erreicht und haben uns gegen ihn aufgelehnt. Und dadurch passiert eine vierfache Entfremdung. Und das merken wir als Menschen. Warum es uns nicht gut geht, ist, wir sind entfremdet von Gott, weil da die Beziehung fehlt. Aber durch die Sünde entfremden wir uns auch von unseren Mitmenschen, wo wir auch merken, unsere Beziehungen gehen immer wieder ständig kaputt und dadurch geschieht Leid. Wir sind entfremdet von uns selbst, weil wir eben normalerweise als Menschen unsere Identität im Sozialen und mit Gott verstanden, verstehen können. Aber weil das kaputt ist und da Störungen sind, können wir uns selbst auch nicht wirklich verstehen und wir haben Probleme mit uns selbst und auch mit der Natur. Wir zerstören Gottes geliebte Natur und gehen einfach schlecht damit um. Und all diese Dinge zeigen die Sünde in uns, die alles zerstört. Und dann erzählt die Bibel eine lange Geschichte darüber, wie der Mensch erstmal versucht, sich selber zu retten. Aber der Mensch schafft es nicht. Und hier in dieser Zeit kommt Johannes der Täufer und er sagt folgende Worte. Vers 29, also wir haben gerade bis 28 gelesen, Vers 29, der wichtige Vers. Johannes, er sieht Jesus am nächsten Tag, also direkt am Tag danach, und er spricht folgende Worte. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Hier in dieser Situation, wo der Mensch verzweifelt ist, wo er nicht mehr weiter weiß, kommt Jesus. Und Jesus ist derjenige, von dem Johannes die ganze Zeit predigt. Und Johannes sagt, er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Was bedeutet es, das Lamm Gottes zu sein? Um das zu verstehen, müssen wir ganz kurz in das jüdische Opfersystem schauen. Gott gab durch Mose Anweisungen, verschiedene Opfer zu tun, die im Tempel gebracht werden sollten. Und Opfer, sie sollten die Sünde des Volkes sühnen und die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Und dieses Lamm war ein Symbol für Unschuld und Reinheit und Hingabe. Und weil dieses Lamm unschuldig war, konnte es stellvertretend den Tod sterben, der eigentlich dem Menschen gebührte. So, Jesus wird jetzt eben als das Lamm Gottes bezeichnet. Das bedeutet, er war ohne Sünde. Er war vollkommen rein, komplett unschuldig. Und das ist das, was wir an Karfreitag feiern. Er ist das ultimative Opfer für die Sünden der Welt. Er ist das Opfer für deine Sünden. Sein Tod am Kreuz hat viel größere Bedeutung als die Opfer im Alten Testament. Denn die Opfer im Alten Testament, sie mussten immer wieder getan werden und sie haben auch nicht wirklich was geholfen, denn der Hebräerbrief sagt uns, es ist wie eine Decke, die auf die Sünden draufgelegt wurde. Das heißt, sie waren nicht weg, sondern sie waren nur versteckt vor Gott. Dass Gott sie nicht sieht und er trotzdem Gemeinschaft mit seinem Volk haben konnte. Aber selbst diese Opfer konnten nicht echte Vergebung bringen. Warum? Weil ein Schaf nicht so wertvoll ist wie ein Menschenleben. Und dann sagt Gott, weil ihr Menschen alle schuldig seid, keiner von uns ist lammfromm, komme ich selbst als Mensch auf die Welt und sterbe für eure Schuld. Und Jesus ist dieses vollkommene Opfer, das würdig genug ist, die Schuld aller Menschen zu tragen. Aber das ist nicht alles. Da hört die Geschichte zum Glück nicht auf, denn wie ich sagte, ohne Auferstehung hat diese ganze Botschaft, hat unser ganzes Leben keinen Sinn. Wenn wir nur unsere 80 Jahre leben, dann ist es ja egal, wenn danach eh nichts mehr kommt. An Ostersonntag erweckte Gott Jesus wieder zum Leben. Und die Sache, dass Jesus die Sünden der Welt wegnimmt, hat eine doppelte Bedeutung. Einerseits die Vergebung, aber andererseits auch Veränderung. Jesus möchte uns, und Gott, der Vater, er möchte dich nicht lassen, wie du bist. Er möchte dich nicht in deiner vierfachen Entfremdung lassen. Er möchte, dass Beziehung hergestellt wird zu Gott. Dass Beziehung zu deinen Mitmenschen, zur Natur und auch zu dir selbst wiederhergestellt wird und dass du deinen Platz in der Welt, in Gott, in Christus begreifst. Und es ist genau das, was wir in der Taufe symbolisieren. Wenn wir Taufe feiern, dann ist das ein Symbol dafür, wie wir unserem alten Leben sterben mit Christus und wieder auferstehen mit ihm zu einem neuen leben. Jesus ist das Lamm Gottes. Und er war nicht einfach irgendein toller Mensch, sondern wir lesen dann auch in den weiteren Versen, dass eine Taube oder der Heilige Geist wie eine Taube, so rum, der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus kommt und damit bestätigt, Jesus ist der Sohn Gottes. Der Vater spricht aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist so unglaublich, wie der Vater seinen Sohn nochmal bestätigt und sagt, das ist mein Sohn. Und dadurch, dass Jesus auferstanden ist, verändert es unser ganzes Leben. Denn es ist nicht jemand, der einfach nur gestorben ist und jetzt haben wir das Glück, dass wir Vergebung haben, sondern dadurch, dass er auferstanden ist, lebt er heute noch. Jesus ist heute noch da und möchte dir helfen. Er ist hier mitten unter uns. Jesus ist jetzt allgegenwärtig und das ist eine unglaubliche Botschaft. Wir sind nicht allein gelassen jetzt, dass wir sagen, okay, wir können die Vergebung annehmen, aber was jetzt? Sondern das, was jetzt ist, in der Auferstehung auch mit begründet. Und das ist einfach so unglaublich und wir dürfen so dankbar sein. Nochmal zur Frage zum Schluss. Wer bist du? Ich darf mich als ein Kind Gottes verstehen, das geliebt ist, das Vergebung der Sünden erfahren hat und das in der Beziehung mit Gott und Menschen leben darf und wissen darf, dass Jesus in meinem Leben wirkt. Und wer bist du?